Film gedacht.
Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Filmgedacht, beziehungsweise in diesem Fall mal wieder Kurzfilmgedacht, auch wenn ich bei diesem Thema heute nicht so ganz dran glaube, aber schauen wir einfach mal, wenn es ein bisschen länger wird, ist ja nicht so schlimm. Ich überlasse meinem lieben Co-Moderator Sydney wie immer unseren eingängigen Podcast-Claim.
Hallo und herzlich willkommen bei Filmgedacht. Filmgedacht, so wie nachgedacht, nur mit Film.
Richtig. Und wir haben im Vorfeld diesmal auch nachgedacht. Und zwar über gleich mehrere Themen. Und da diese Themen sehr gut miteinander vereinbar sind, haben wir uns überlegt, wir starten mit einer aktuellen Angelegenheit und kriegen dann, wie wir hoffentlich, wie ihr das hoffentlich von uns gewohnt seid, einen inhaltlichen Bogen hin zum eigentlichen Thema, das ihr natürlich auch in der Podcast-Folgenbeschreibung gelesen habt. Aber wir beginnen, wie gesagt, mit was anderem, nämlich mit Dune. Denn vergangene Woche ist Dune in die Kinos gekommen und wir haben ihn beide gesehen. Und da ja momentan wahnsinnig viele Leute über den Film sprechen, und zwar gerade die Leute wahrscheinlich, die hier auch diesen Film-Podcast hören, haben wir uns gedacht, wir sprechen kurz über Dune. Es soll aber weniger darum gehen, wie wir den Film denn fanden. Das kann man nachlesen auf wesselsfilmkritik.com, wenn man sich dafür interessiert, oder im Frische-Filme-Podcast zu der Ausgabe hören. Uns interessiert aber vielmehr die Frage, ob wir glauben, dass der Film eine Fortsetzung bekommt. Und nun wollen wir euch natürlich nicht komplett im Regen stehen lassen. So zwei, drei Sätze darüber, wie wir den Film fanden, sollten wir natürlich verlieren. Deshalb überlasse ich dir den Vortritt.
Ja, wie ich in meiner Kritik, die auf deiner Webseite steht, schon geschrieben habe, es ist halt so, als würde Denis Villeneuve uns zu einem Ort einladen, wo er schon lange hin wollte und auf den er sich riesig freut. Und dann tummelt der sich einfach so quasi am Vorgarten rum. Also, wer schon mal im Disneyland war, Denis Villeneuve geht in die Main Street und denkt, boah, ist das schön hier, so schöne Häuser und die Musik hier gefällt mir. Ich guck mir jetzt alle Details an.
Die Main Street ist quasi der Weg hin zu den ganzen Attraktionen.
Genau, die Main Street ist die Shoppingmeile. Sehr viel mehr ist da nicht. Und es sieht halt hübsch aus. Also daher, ja, ich als Disneyland-Fan kann auch sehr viel Zeit in der Main Street verbringen.
Ich auch.
Ohne Geld auszugeben. Mhm. Weil ich finde die architektonisch sehr schön. Und wer ähnlich über Disneyland tickt wie ich, Angie hat es ja gerade bestätigt, kann auch da viel Spaß haben. Und wer so sehr für Dune schwärmt wie Denis Villeneuve, kann sich bestimmt auch daran erfreuen, wie Denis Villeneuve seinen ersten und eventuell ja auch einzigen Dune-Film aufgezäumt hat. Aber da ich jetzt nicht so großer Dune-Fan bin wie Denis Villeneuve, habe ich mir halt die ganze Zeit gedacht so, Denis, du weißt schon, dass wenn man jetzt hier schon endlich mal in Dune angekommen ist, also wir könnten jetzt auch zu den ganzen anderen aufregenderen Sachen, warum halten wir uns immer noch in der Main Street auf? Also daher, ja, es ist beeindruckend, man spürt die Liebe ununterbrochen, die Villeneuve für den Stoff hat. Aber wenn man beim Drehzeitpunkt noch nicht einmal weiß, ob man einen zweiten Teil bekommt oder nicht, weiß ich nicht, ob, hey, wir trödeln durch die Main Street. Mal gucken, ob wir irgendwann noch zu den aufregenderen Sachen kommen, die Dune zu bieten hat, so als Romansager. Aber wir bleiben erstmal hier in der Main Street. Ich weiß nicht, ob das der richtige Ansatz ist. Dadurch, dass die Kritiken ja sehr positiv waren, holt es hier anscheinend einige Leute ab. Aber ich bin noch nicht hundertprozentig überzeugt zum Aufzeichnungszeitpunkt, ob es auch außerhalb der Kritikerschaft und des Sci-Fi-Fandoms noch genug andere Leute gibt. Weil wer noch nie von Dune gehört hat, weiß nicht, ob man sich mit der Main Street allein schon zufrieden geben kann.
Genau, ich stimme da nur ganz kurz ein, dann soll das mit der Bewertung auch an dieser Stelle es gewesen sein. Ich möchte nämlich einfach nur noch mal ergänzen, natürlich sind Optik und vor allen Dingen der Score von Hans Zimmer, die sind natürlich, das erschlägt einen im positiven Sinne und da ist so viel Aufwand reingeflossen, das sieht man heutzutage einfach nur noch sehr selten bei den ganzen Greenscreen-Partys. Hat man nur noch selten so ein Gefühl von Haptik. Und das hat Denis Villeneuve hier mit heraufbeschworen. Aber wie du es auch schon sagst, und da gehen wir dann jetzt mal hinaus aus dieser, ich nenne es ja immer Filmbubble, wo halt die Leute auch schon wissen, was das für ein Film ist und die nicht mehr überzeugt werden müssen, in der Regel in den Film zu gehen. Es gibt ja da draußen auch noch ganz viele Leute, und das sind nun mal die, die den Großteil des Publikums ausmachen, die sich einfach eine gut erzählte Geschichte erhoffen, die einfach einen Film sehen, der im besten Fall abgeschlossen ist, erst recht natürlich, wenn nicht klar ist, ob eine Fortsetzung kommt. Und da haben wir ja Beispiele wie beispielsweise das DS-Neuauflage, da funktioniert der erste Teil sehr, sehr gut alleine, aber das ist eben bei Dune Kapitel 1, steht ja auch im Titel Chapter 1, nicht der Fall. Und deshalb kann ein Film wie Dune ganz gewöhnliches, außerhalb der Filmenthusiasten stattfindendes Publikum möglicherweise verschrecken, wenn der letzte Satz des Films ist, wir haben gerade erst angefangen und der Film einem das auch zu verstehen gibt. Deshalb, und jetzt kommen wir zur eigentlichen Ausgangsfrage, halte ich es für sehr schwierig, momentan wirklich davon auszugehen, dass ein zweiter Teil kommt. Denn die Leute, die sich einen zweiten Teil im Vorfeld schon wünschen und die jetzt wahnsinnigen Spaß an dem Film haben, weil der Film exakt ihre Vision von Dune bedient, das sind ja nicht die meisten Leute. Das sind nicht die Leute, die, ja, die lassen auch definitiv Geld im Kino, aber nicht den Großteil, nicht den wichtigen Teil. Also wenn man am Ende sagt, okay, es sind wirklich nur die Leute ins Kino gegangen, die ohnehin zum Fandom gehören, dann machen die wirklich einen Großteil der Kinotickets aus. Aber damit allein lässt sich ein zweiter Teil für ein Riesenstudio wie Warner Brothers einfach nicht rechtfertigen. Und wir haben das ja an Villeneuve, kann man es ja perfekt aufzeigen. Der hat ja Blade Runner 2049 gemacht. Und gut, der fällt insofern hier aus dem Rahmen, als dass er ja nicht als Zweiteiler oder Dreiteiler oder was auch immer gedacht war. Aber kaum einer hat so richtig gemerkt, im Anbetracht der Qualität, die der Film hatte und wie der auch gefeiert wurde, damals in seinem Jahr als einer der besten Filme aller Zeiten, da fällt gerne so unter den Teppich, dass der halt einfach überhaupt nicht erfolgreich war. Und wenn das Dune jetzt ereilt, ja, dann wird es keine Fortsetzung geben. Dann bleiben wir, um bei deinem Gleichnis zu bleiben, in der Main Street und dürfen nicht mit den Attraktionen fahren. Aus dieser Erkenntnis heraus.
Dann ist halt auch die Frage, wie sehr das dann die Fans glücklich macht, die jetzt ja noch sagen, genau so habe ich mir Dune immer vorgestellt. Und wenn jetzt das ganze Buch so adaptiert wird, dann kommen ja auch irgendwann die spannenden Sachen eben, ja, so gut rüber. Und jetzt stellt euch mal vor, ihr habt Lynchs Fassung, ist ja auch schon wieder was her, mehrere Jahrzehnte auf euren nächsten Disneyland-Besuch angespart und dann dürft ihr nur in die Main Street. Ich weiß nicht, wie toll ihr es dann findet, wenn ihr in der Main Street rumtrödelt, so wie ich, wenn ihr wisst, ich habe eh noch Zeit und ich war ja schon sehr oft und gerade ist eh auf den Attraktionen viel los. Ich mache mir eine schöne Zeit in der Main Street, statt einfach genervt zu warten. Das ist gut, aber wenn ich nur in die Main Street gehe, ja. Wie beliebt bin ich dann noch?
Genau, und ja, deshalb sagen wir so, wir wissen zum jetzigen Zeitpunkt, wir zeichnen das hier heute am 15.09. auf. Also nur, dass ihr Bescheid wisst, sollte mittlerweile bekannt sein, ob es eine Fortsetzung geben wird. Dann können wir hier an dieser Stelle nicht darauf eingehen. Aber lass uns eine kurze Prognose abgeben. Wird es eine Fortsetzung geben, ja oder nein? Was sagst du? Ist schwierig, ne?
Ist echt schwer, weil ich glaube, wenn es eine Fortsetzung geben wird, ich weiß, jetzt rede ich mich aus der Frage raus, trotzdem, wenn es eine Fortsetzung geben wird, dann ist das ein Glücksfall, einer der wenigen Glücksfälle aufgrund der Pandemie. Mhm. Denn Jungle Cruise hat selbst auf Pandemie-Maßstäben sehr wenig Geld eingenommen und Disney hat dennoch eine Fortsetzung in Auftrag gegeben, was dann unter anderem, ich vergesse mal seinen Nachnamen. Scott so und so von Forbes. Ich glaube, Mendelsohn? Es gibt so viele Scotts in unserer Branche. Es ist schlimm. Es gibt mehr Scotts in unserer Branche als Chrises in Marvel. Scott, ich glaube, Mendelsohn von Forbes hat geschrieben, dass das quasi Disneys Versuch war, den Leuten einzureden, Jungle Cruise war ein Erfolg, sodass die Leute interessiert sind an Jungle Cruise. Und dann haben wir gedacht, ach, es kommt eine Fortsetzung, ja, dann hole ich den mal nach.
Ist tatsächlich gar nicht so unclever, muss man sagen.
Ja, weil momentan kann man halt gut kaschieren. Mhm. Das ist ja eines der Dinge, weshalb die Studios an Streaming so viel Spaß haben, selbst wenn da letzten Endes weniger Geld bei rumkommt, als wenn man Streaming und Kino hat, weil man dann so ähnlich wie Netflix und Amazon Prime so die Möglichkeit hat, so ja, ich bring nur die Zahlen raus, die mich gut dastehen lassen. Und dann, wenn man jetzt so die Zahl rausbringt, ja, Jungle Cruise war erfolgreich genug für eine Fortsetzung. Wie, ihr fragt nach unseren Zahlen nochmal genauer. Nein, der war erfolgreich genug. Und es könnte sein, dass Warner einfach, nachdem ja auch kürzlich rauskam, dass Christopher Nolan zu Universal rübergeht, es könnte sein, dass Warner sich sagt, hey, wir machen jetzt die Dune-Fortsetzung, damit die Leute sehen, wir halten an Villeneuve fest und wir halten an Visionen von den Regisseuren fest und. Nee. Fragt nicht nach den Zahlen. So, da könnte es funktionieren, aber ich glaube, wird es... Hätten wir ein normales Jahr. Ich würde es stark bezweifeln, dass es erfolgreich genug wird für Teil 2.
Ja, da gehe ich so mit in die Richtung. Also ich habe ja von Anfang an immer wieder deutlich gemacht, und das war überhaupt nicht, um irgendeinen Hype, um so bewusst so einen Anti-Hype zu kreieren. Nicht so als Einzelperson kann das sowieso nicht. aber ich war ja von Anfang an extrem skeptisch, was diesen Vorhype angeht. Nicht wegen der Qualität. Ich halte Denis Villeneuve für einen großartigen Regisseur und finde es auch total spannend, dass der sich so ein Standing erarbeitet hat, ohne dass er je einen richtigen Mainstream-Erfolg gefeiert hat, wenn man sich mal seine Filme so anguckt, dass er trotzdem wirklich für Big-Budget-Produktionen verpflichtet wird von Studios, zeigt ja, wie da auf seine inszenatorischen Qualitäten geachtet wird.
Vor allem Big-Budget-Produktion, wo er dennoch seinen Stil beibehalten darf. Ist jetzt ja, dann nicht so nach Motto, okay, Denis, schraub mal alles um 80% runter und mach uns den neuen, was weiß ich, lass mir was.
Star Wars.
Den neuen Robin-Film.
Oder so. Ich glaube, oder ich habe ja im Vorfeld immer nie einen Hehl draus gemacht, dass ich glaube, dass der Film kein Erfolg wird, aus den eingangs genannten Gründen. Ich sage, wenn der Film eine Fortsetzung bekommt, also sollte der Film doch ein Erfolg werden, dann werde ich definitiv dazu stehen, dass ich falsch gelegen habe. Wenn ich richtig liege, dann glaube ich, dass wenn der Film eine Fortsetzung bekommt und das geht in deine Richtung, dann wird das ein Prestigeprojekt. Dann ist das wirklich nur das, was du auch sagst. Dann ist es quasi, soll es eine Außenwirkung beibehalten. Aber ich sage, dieser Film wird nicht aus wirtschaftlichen Gründen fortgesetzt. Das ist meine Aussage.
Und man muss nochmal betonen, wenn man Prognosen zum rein wirtschaftlichen Erfolg abgibt, ist das keine Einschätzung, was man will.
Exakt.
Und auch keine Einschätzung des Erfolgs, das muss man nochmal betonen.
Genau.
Weil ich es immer wieder sehe, wenn Box-Office-Analysen rauskommen, dass dann Leute sagen, ah, du willst, dass der Film Flop wird. Und dann Leute, nein, ich fand den Film super, ich denke dennoch, dass er ein Flop wird. Das gibt's oft genug. Da sollte Dune 2 angekündigt werden, würde ich mich freuen und ich würde mir den Film dann, den zweiten Film auch im Kino anschauen wieder. Selbst wenn ich den dann aus irgendwelchen Gründen nicht beruflich gucken müsste. Aber ich denke einfach, Dune 2 wird nicht kommen. Und wie ich das Glück kenne, ähnlich wie bei dir, wie du es ja kennst von Kino Plus, wenn man sagt, oh, demnächst soll der Trailer rauskommen zu Film so und so, von dem die Leute unsere Analyse sehen wollen. Mal gucken, wann der Trailer rauskommt. Ah, 10 Minuten nach der Aufzeichnung.
Ja, genau. Wahrscheinlich wird es auch diesmal so sein.
Wahrscheinlich werdet ihr, die das jetzt hört, die ganze Zeit eure Haare raufen.
Ja, weil wir Unrecht haben. Das ist dann auch völlig okay und dann freuen wir uns ja auch für die Fans und alles. Und wie gesagt, auch auf den Film letzten Endes. Weil
ja, ich freue mich auch, wenn wir dann in Denis Villeneuve's Dune mal rübergehen ins Adventureland.
Ja, genau. Und nun kommen wir zu unserem kurzer Einschub als Übergang von Thema 1 zu Thema 2, zum, wie gesagt, eigentlichen Thema. Denn es gibt natürlich auch Filme, die sich natürlich trotzdem einen Kultstatus erarbeiten können. Und wer weiß, ist die Frage ohne zweiten Teil, ob Dune das dann gelingt. Aber das kann ja letzten Endes auch einem Film wie Dune passieren. Denn es passiert ja manchmal sogar Filmen, die gar keinen Kinorelease haben. Zumindest hier in Deutschland. Und wir widmen uns nun ganz kurz einem Film, der jetzt das allererste Mal, ich meine außerhalb des Fantasy-Filmfests damals, eine reguläre, nachträgliche Kinoauswertung bekommt. Und der Grund dafür ist, dass wir tatsächlich eine Verlosung für euch haben, denn wir dürfen den Film, der gleichzeitig auch in einer neuen, restaurierten Fassung auf DVD und Blu-ray erscheint. Und ich sage euch ganz ehrlich, ihr solltet das ausnutzen, denn die Blu-ray dieses Films ist dafür bekannt, dass sie eine ganz grottenschlechte Bildqualität hat, also die bisher, um Gottes Willen, die bisher erschienen ist. Und deshalb freue ich mich wahnsinnig darüber, dass wir jetzt ganz kurz über Donnie Darko sprechen. Wie stehst du denn zu Donnie Darko?
Ich möchte noch mal kurz erklären, weil das vielleicht wer missverständlich ist. Der Film kommt nicht deswegen ins Kino zurück, weil wir eine Verlosung haben.
Nein, das wäre cool.
Er kommt aufgrund seines 20-jährigen Jubiläums zurück, aber aufgrund des 20-jährigen Jubiläums dürfen wir dreimal die 4K Steelbook Edition und dreimal die DVD, die aber dennoch technisch besser ist als die alte Blu-ray.
Hast du die auch?
Verlosen. Nein, habe ich nicht. Ich kenn die Sage, wie schlecht die sein soll.
Okay, ich habe die nämlich und habe erst im Nachhinein gelesen, dass das nicht an meinem Abspielgerät lag.
Ja, es ist natürlich super klug, wenn ich jetzt meine Meinung zu Donnie Darko von mir geben soll, wenn wir hier gerade unser Gewinnspiel bewerben. Darum gebe ich den Staffelstab an dich zurück.
Okay, also ich mag Donnie Darko, ist ein bisschen länger her, dass ich den gesehen habe und ist auch einer dieser Filme, wo ich im Nachhinein echt überrascht war, dass der nicht ins Kino kam, weil ich würde den so von dem Vibe, den der Film hat, so in eine Liga packen mit The Sixth Sense, auch wie der heute rückwirkend betrachtet wird, so vom, ich nenne es wirklich mal Kultstatus. Deshalb genauso wie, welcher war das? War das Bube, Dame, König, Gras, der auch keinen Kino-Release hatte? Oder verwechsel ich das gerade? Irgendein Guy Ritchie-Film war es, glaube ich, der sich auch erst durch die, weißt du, welchen ich meine? Oder irgendein Gangsterfilm? Nein. Irgendein Gangsterfilm?
Entweder der oder Snatch, aber ich meine
Snatch. War im Kino. Ich meine Snatch. Ich glaube, ich meine Snatch. Jedenfalls
korrigiert uns gerne in den Kommentaren.
Genau, oder ich google einfach nebenbei. Jedenfalls, es
spart
kommt ja,
euch die Kommentare.
Genau, es kommt ja immer mal wieder vor, dass halt einfach Filme kein Kinorelease bekommen. Und ich finde, dafür ist Donnie Darko wirklich das perfekte Beispiel. Es braucht nicht immer einen Kinorelease. Und zwar muss man ja sich noch vor Augen führen, es gab damals noch kein Streaming. Also der war einfach über DVD, Blu-ray und auch teilweise Fernsehauswertung hat er sich seinen Kultstatus in Deutschland erarbeitet.
Ja, aber ich glaube auch einfach der Song. Mal ganz im Ernst, es ist ja auch so eine vollkommen unterschätzte Sache, dass Songs eine Zeit lang ja wirklich Hittreiber waren. Das hat man ja dann
Mad World in diesem Fall.
Ja, daher finde ich es auch seltsam, dass der in Deutschland keinen Kinostart bekam, weil der Song ja auch in Deutschland so erfolgreich war. Also dass dann spätestens, nachdem der Song so ein Hit war, dass dann nicht mal irgendwann so ein deutscher Verleih gesagt hat, weißt du was, wir bringen den doch noch ins Kino. Aber um kurz die Guy Ritchie-Kommentare abzuwürgen, der einzige Guy Ritchie-Film, der in Deutschland nicht im Kino lief, war Revolver. Und der war eh nicht so prall. Also
dann muss ich mich an dieser Stelle entschuldigen. Ich habe aber vielleicht kommt ihr ja da drauf, es gibt irgendeinen Gangsterfilm, der heutzutage halt wirklich als absoluter Kultfilm gefällt und bei dem halt auch bekannt ist, dass der nie ein Kino-Release hatte und sich trotzdem
so bekannt anscheinend ja doch nicht.
Nein, der ist bekannt. Ich komme halt nur gerade auf den Titel nicht. Und sagt uns da gerne, welchen Film ich meine. Es sei denn, ich komme bis Ende dieser Ausgabe raus, da drauf. Aber darum geht's ja eigentlich nicht. Es geht darum, wie ich Donnie Darko finde. Und ich mag den Vibe, ich mag die Atmosphäre. Ich mag Jake Gyllenhaal in einer seiner frühesten Rollen. Und ist eine sehr schöne und wirklich auch sehr melancholische, Antithese zu einem Katastrophenfilm teilweise, würde ich schon fast sagen. Und ich mag den sehr und freue mich auf die neue Veröffentlichung.
Vielleicht muss ich ihm einfach eine neue Chance geben, jetzt im Rahmen der neuen Veröffentlichung. Aber ich habe den in Erinnerung als so einen dieser Filme, die Glück hatten, den Zeitgeist zu treffen.
Das kommt noch dazu, genau, Zeitgeist.
Die ganzen Imperfektionen, die der Film hat, wurden in genau diesem Moment als Absicht uminterpretiert und dann waren irgendwann die ganzen Fantheorien um den Film herum aufregender für die Leute als der Film selbst. Und natürlich gibt es Filme, die ja auch bewusst Theorien anstoßen, aber ich habe bei dem Film immer das Gefühl gehabt, da ist was ungeschliffen ins Kino gekommen und die meisten hätten es normalerweise okay gefunden, aber in genau dem Moment waren alle scharf darauf, sich das durch Theorien besser zu reden.
Verstehe.
Und das ist, meine ich da nicht unbedingt negativ dem Film gegenüber, aber ich denke halt immer so, du Film hattest Riesenglück, dass du dir in genau diesem Moment so ein Fandom aufbauen konntest und auch nur 6 Monate später oder 6 Monate früher veröffentlicht in den USA und der Zug wäre nicht losgerollt. Aber wie gesagt, vielleicht muss ich ihm einfach eine neue Chance geben.
Und da ist ja die perfekte Gelegenheit durch den genau. Release. Sydney erzählt euch gleich, was ihr machen müsst, um eines der Exemplare abzustauben, bevor ich euch verrate, dass der Film, den ich meinte, Lucky Number 11 war. Denn der kam in Deutschland tatsächlich nie auf DVD und Blu-ray, nie ins Kino und hat sich halt erst dann im Nachhinein.
Der läuft nur in einem Kino in Deutschland, aber so oft, dass man mittlerweile ihn alle kennt.
Genau, und hat sich erst im Nachhinein sein Standing erarbeitet. Toller Film übrigens auch. Hoffentlich finden wir dazu irgendwann mal eine Theorie, weil ich würde gerne über den Film sprechen.
Ja, da kann man genug, kann man.
So, bestimmt. Dann leg mal los. Was müssen die Leute machen?
Schreibt uns über Twitter oder über Instagram mit dem Hashtag Donny ein Feedback zum bisherigen Podcast. Was war eure liebste Folge? Welche Folge fand ihr nicht so prall? Warum? Was können wir besser machen? Was sollen wir, was euch bisher gefällt, weiter so machen? Und das hat dann den wunderbaren Vorteil, wir können daraus dann lernen. Und das hat dann ja quasi thematischen Bezug zu Donnie Darko. Lektionen lernen. Und ja, dann landet ihr im Lostopf und die Glücklichen werden dann über Privatnachricht kontaktiert, damit Donnie Darko den Weg zu euch findet.
Genau, und der Hashtag Donny dahinter ist nur deshalb wichtig, weil es ja auch sein kann, dass Leute einfach nur Feedback hinterlassen wollen und partout keine Donnie Darko Blu-ray oder DVD gewinnen wollen. Das ist doch eine feine Angelegenheit. Und wir kommen von dem Film Donny Darko, der es hierzulande nie ins Kino geschafft hat, offiziell, oder beziehungsweise regulär, zu einem Film, der gerade das eben doch noch geschafft hat, obwohl es ursprünglich mal auf der Kippe stand. Corona sei Dank, in Anführungsstrichen. Denn heute geht es ja eigentlich vorzugsweise um Black Widow, der jetzt dieser Tage auf Blu-ray auch erscheint und auf DVD, was ich sehr schön finde, dass Disney an dem haptischen Release festhält, nicht nur bei Black Widow, sondern auch schon bei Cruella oder auch schon bei Luca. Ich weiß, das ist dir ja auch immer sehr, sehr wichtig, dass da diese Schiene weiterhin bedient bleibt und das war ja im Vorfeld nicht abzusehen. Wir haben uns eine Theorie.
Nur schade, die 3D-Edition haben sie da irgendwann abgespart.
Das stimmt, weil es ja auch keinen 3D-Fernseher mehr gibt, leider, die jetzt noch hergestellt werden. Erzähl doch mal, was ist denn die Theorie, die wir heute hier besprechen möchten?
Okay, Sache ist die, ich habe, als ich Black Widow in der Pressevorführung gesehen habe, jetzt nichts Tiefergehendes über den Film gedacht. Deswegen wäre er normalerweise nicht hier im Podcast gelandet. Aber es gibt ein paar Freunde, mit denen schaue ich mir die Marvel-Filme dann ja auch immer noch mal an, weil die Fan sind und man halt einfach das quasi als gemeinsames Ritual hatte. Und bevor wir diesen Besuch dann anstehen hatten, habe ich mir den Now Playing Podcast angehört und die haben etwas gesagt über Black Widow, wo ich dachte, ich Idiot, das hätte ich echt bemerken müssen. Da muss ich jetzt mal drauf achten. Ich habe mir den Film dann nochmal angeschaut und dann haben wir gesagt, ja okay, das ist interessant genug, dass wir darüber reden wollen, aber wann machen wir das? Der läuft ja jetzt schon und deswegen haben wir das dann quasi uns aufgehoben für den Heimkinostart, damit, wenn ihr euch die DVD oder Blu-ray holt oder demnächst kommt er ja auch ins gratis Disney Plus Programm, wenn ihr euch den Film dann anschaut oder ihr habt ihn eh schon gekauft auf Disney Plus und könnt ihn jederzeit schauen, achtet doch mal auf Folgendes, die Darstellung des Schurken, wie hieß er, Dreykov, denn als die Kollegen von Now Playing Ray Winstone in der Gegenwart des Films besprechen. Es gibt ja am Anfang eine Rückblende, die in den 90ern spielt. Da nicht, aber sobald wir in der Gegenwart des Films sind, haben die Kollegen von No Playing gesagt, Dreykov wird von Ray Winstone quasi dargestellt wie Harvey Weinstein. Der, ja, ich habe eh schon lang genug gesprochen. Du hast mich vorhin unvorbereitet mir den Staffelstab gegeben, deswegen übergebe ich jetzt dir den Staffelstab. Erklär du den Leuten, die Harvey Weinstein nicht kennen, wer Harvey Weinstein ist.
Ja, Harvey Weinstein ist in erster Linie ein Arschloch. Vor allen Dingen aber war er viele, viele Jahrzehnte ein Hollywood-Mogul-Produzent, der ja, die Weinstein Company geleitet hat, zusammen mit seinem Bruder. Und er hat sehr, sehr viele Filme auf den Weg gebracht als Produzent. Er hat aber auch sehr, sehr viele filmschaffende Personen gefordert und gefördert. Das liegt sowohl, das trifft sowohl auf die Leute hinter der Kamera als auch auf die Leute vor der Kamera zu. Also ein sehr gutes Beispiel ist etwa Quentin Tarantino, der einen, den ich sag mal, reibungslosen Ablauf seiner Karriere bisher durchaus auch der Unterstützung von Harvey Weinstein zu verdanken hat. Aber Harvey Weinstein ist eben auch einer von denen, die ihre Machtposition extrem ausgenutzt haben, insbesondere weiblichen Personen gegenüber. Ich glaube, das fasst es ganz gut zusammen. Er wurde mittlerweile verurteilt, er sitzt im Gefängnis und wird da wahrscheinlich auch nicht wieder rauskommen. Und ich glaube, das fasst es ganz gut zusammen.
Sollte wirklich irgendjemand nicht von dem ganzen Weinstein-Skandal mitbekommen haben, sollte man vielleicht sagen, ausnutzen ist noch harmlos.
Körperlich und psychisch unter Druck gesetzt. Und er hat halt eben
sich körperlich aufgedrängt.
Genau, er hat so viel Einfluss in Hollywood gehabt, dass viele Leute geschwiegen haben oder beziehungsweise lange Zeit alle Leute geschwiegen haben. Es war ein Stück weit in einigen Kreisen wohl ein offenes Geheimnis, dass er so vorgeht. Ich musste da beispielsweise an den Film Bombshell denken, wo es ja um die Machenschaften hinter den Kulissen von des Fox News Channel geht. Das hat jetzt nichts mit Harvey Weinstein zu tun, aber die Machenschaften da haben sich wohl sehr, sehr ähnlich verhalten in Bezug auf den Fox ehemaligen Fox News Channel Boss. Bislang gibt es keinen Weinstein, keinen fiktionalen Weinstein-Film, aber ich kann dahingehend Bombshell empfehlen, artverwandt. Oder auch den sehr, sehr, guten Indie-Film The Assistant, also was da an Machtausübung gegenüber Frauen insbesondere gezeigt wird. Das geht alles in diese Richtung. Und Weinstein war eben auch der ja mehr oder weniger verantwortlich war für die MeToo-Debatte. Und wir wissen, was MeToo alles auf den Weg gebracht hat. Und damit sollte, glaube ich, genug über Harvey Weinstein gesagt sein. Ich weiß nicht, ob ich jetzt irgendetwas vergessen habe.
Ja, dass ich dir vorhin so stammelnd fast ins Wort gefallen wäre, war, weil du ja meinst, es gibt keinen Weinstein-Film, da wollte ich sagen, ja, so gesehen The Assistant, aber die Kurve hast du dann ja selber gemacht, weil der ja Film sehr deutlich in Richtung Weinstein geht, selbst wenn es halt kein Bombshell basiert ja auf wahren Begebenheiten bei Fox News und zeigt auch explizit Finger in bestimmte Richtungen. The Assistant ist an sich eine, in Anführungszeichen, fiktionale Handlung, aber eigentlich ist es quasi ein Schlüsselfilm.
Genau, ist auch hier ein offenes Weinstein. Geheimnis quasi, ja, dass man sich da an den Weinstein-Vorfällen orientiert hat.
Genau, und man sollte noch sagen, bevor er die Weinstein-Company hatte, war er ja eine Zeit lang mit seinem Bruder bei Miramax.
Genau, richtig, Miramax muss da auch noch fallen, hast du recht. Genau, und ja, es wäre nicht das erste Mal, dass im Raum steht, ob der Disney-Konzern sich bei der Zeichnung eines Schurken an einer echten Person orientiert. Ich erinnere da nur an Toy Story 3, wo ja kommuniziert wurde unter der Hand, dass der Bear Lotso von John Lasseter inspiriert ist. Und ich glaube, um einzuordnen, was wir jetzt von der Theorie bezüglich Black Widow und Harvey Weinstein halten, lass uns doch mal kurz, und deshalb meinte ich, unsere Meinung zum Film wird in die Diskussion mit einfließen können, lass uns doch mal kurz darüber reden, ob das ein, ich sag mal, in Marvel-Universumsverhältnissen guter Schurke ist. Was würdest du denn dazu sagen? Weil die Schurken sind bei Marvel ja immer, oder generell viel in Comic-Verfilmung allgemein, steht und fällt ja mit den Schurken. Wie würdest du denn den Schurken in Black Widow auf der Qualitätsschiene einordnen?
Mhm. Gut, okay, ja, da muss ich wirklich sagen, das ist ein Fall, wo sich es bei mir dann ein Trend zwischen ein Vorher und Nachher. Also in der Pressevorführung war ich generell ein bisschen von dem Film enttäuscht.
Mhm, ich auch.
Deswegen hole ich jetzt einfach ein bisschen weiter aus und über den Film generell. Alles inklusive Vorspann, ich war total gebannt, weil es eine etwas melancholischere, dramatischere Variante war, wie man im MCU etwas erzählen kann. Da waren wir sehr nah an Nataschas, ja, ich weiß nicht, ob man es schon Trauma nennen will, aber an Nataschas emotionalem Knacks. Und dann hatte ich halt beim ersten Mal gucken das Problem, okay, dann fädeln wir halt gerade irgendwie so aus der bestehenden Kontinuität so einen Faden irgendwie bemüht raus, damit wir noch halt dann so ein Midquill sozusagen erzählen können. Dann, als wenn wir dann endlich in Budapest ankommen und die erwachsene Jelena, Nataschas Schwester, wieder treffen und dann nach und nach die ganze Familie, war ich wieder drin, hatte zwischendurch, als es die Action-Szene beim Gefängnis gibt, wieder enttäuscht, weil ich fand diese ganzen Lawinen-Action-Szene einfach zu drüber, sowohl wie es die Inszenierung angeht, als auch basierend darauf, was die Figuren eigentlich können. Dann habe ich mich wieder in den Film eingefunden, war zufrieden, hab halt die ernsten Momente mehr gemocht oder auch die zwischenmenschlichen humoresken Momente, aber die Action in dem Film hat mir nicht gefallen. Und dann eigentlich der ganze dritte Akt hat mich enttäuscht. Ich fand die Action sehr schwach und das Stand-off sozusagen, das verbale Stand-off zwischen Natascha und Dreykov war für mich so, ja, Ray Winstone versucht sich, soll das ein russischer Akzent sein? War so mein Gedanke. Und irgendwie so, ja, ist halt ein ekelhafter Mann, ja, große Überraschung, ja, macht doch was draus, war so ein bisschen da mein Gedanke, da hat sie es enttäuscht. Und da habe ich halt den Now Playing Podcast gehört, wo die halt auf die Parallelen zwischen Winstones Darstellung und Weinstein eingingen. Und dann habe ich den halt mit Freunden nochmal geschaut und die Action im dritten Akt finde ich immer noch viel zu drüber. Aber wir haben dann wenigstens seither in der Mitte des dritten Akts die Dialogszenen zwischen Natascha und Dreykov. Und da habe ich echt so, auf einmal hatte das für mich einen Nährwert. Und daher, ich würde ihn bei weitem nicht zu den besten Marvel-Schurken zählen, weil es dafür immer noch zu wenig von ihm gibt. Aber der ist noch wirklich einige Zähler nach oben gestiegen, seit ich diese Theorie im Kopf habe.
Würde ich dir tatsächlich so weit zustimmen, ja, wüsste ich jetzt gar nicht, warum ich da noch näher ausführen sollte. Also auch ich bin sehr gebannt gewesen vom Vorspann. Ich will jetzt eigentlich nicht wiederkäuen, was du gerade gesagt hast. Also ich bin da wirklich sehr auf deiner Seite. Und natürlich durch diese Zusatzinfo wirkt der Schurke natürlich meiner Ansicht nach jetzt noch bedrohlicher. Weil wenn man halt weiß, also ich weiß klar, wenn man einen Film sieht und da gibt's einen Schurken, der etwas macht, was böse ist, in der Regel, wenn der Film im weitesten Sinne in einer Realität von uns spielt. Also in einer Realität spielt, die uns bekannt ist. Und das würde ich jetzt auch mal den Marvel-Film zuordnen, weil es ja schon in der normalen Welt spielt. Dann kann man sich immer denken, ja, es gibt da draußen Leute, die haben ähnlich irre Tendenzen. Und die Figur, die Schurkenfigur in Black Widow, ja, das war eine oder ist eine machtversessene, permanent die Fäden über von vielen, vielen jungen Frauen in der Hand haltender Puppenspieler, der seine Machtposition ausnutzt. Und wir wissen, es gibt diese Leute, wie gesagt, Harvey Weinstein zum Beispiel. Aber als dann plötzlich halt diese Verbindung, von der du mir erzählt hast, ich habe den Podcast nicht gehört, sondern ich habe das von dir gehört, als die dann plötzlich aufkam, hat das plötzlich so eine Dringlichkeit bekommen. Und das fand ich dann so beeindruckend, dass man wirklich hier vor Augen geführt bekommen hat, ja, das ist nicht mehr nur in der Theorie auch im echten Leben passiert oder kann in der Theorie auch im echten Leben passieren. Das hier ist natürlich in abgewandelter Form im echten Leben passiert. Und das war schon ein ziemlicher Moment, wo ich erst da gesessen habe und gesagt habe, ja, der ist böse, funktioniert für mich im weitesten Sinne als Bösewicht. War das jetzt plötzlich verbunden mit so einem Schlucken müssen? Und dahingehend, ja, hat diese Information mich so beeindruckt, dass ich auch im Nachhinein sagen kann, die Info, die ja bislang, soweit ich weiß, nicht überliefert ist, sondern halt wirklich nur eine sehr, sehr naheliegende Theorie, genauso wie im Falle von Toy Story 3, die hat das Seherlebnis für mich positiv beeinflusst.
Ja, die Ähnlichkeit ist halt auch äußerlich zwischen Dreykov und Weinstein.
Exakt. Wir haben alle das Bild von Harvey Weinstein vor Augen und stellt euch mal daneben den Black Widow-Schurken vor. Also natürlich kann man auch da wieder sagen, Es ist in den seltensten Fällen so, außer es soll sich am Ende als Twist herauskristallisieren, dass eine gute Person doch keine gute Person ist. Stichwort die Eiskönigin beispielsweise, um im Disney-Haus zu bleiben. In der Regel wird ein Schurke nicht als sehr hübsche Person dargestellt. Es sei denn halt wirklich, es wird zum Thema, was ich gerade gesagt habe, dass halt die böse Figur durch ihren Charme erst ihre Macht ausspielen kann. Aber so jemand war Harvey Weinstein ja nicht. Und so eine Figur ist auch die Schurkenfigur in Black Widow nicht. Jetzt kann man natürlich sagen, wie stehst du dazu, dass das eben zwangsläufig daraus resultiert, dass das hier keine charismatische Schurkenfigur sein soll? Ist das dann nicht zwangsläufig so, dass man sagt, ja, die muss aber schon so grob aussehen? Oder glaubst du wirklich an eine Inspiration?
Ja, du hast da gerade ein Fass aufgemacht. Also du hast es gerade ein bisschen so dargestellt, also Schurken sind ja immer hässlich. Das
nee, habe ich ja eben gar nicht gesagt. Es sei denn, wie gesagt, ich habe ja da Abstriche gemacht.
Ja, aber es gibt auch nicht Plot-Twist-Schurken, die das würde ich widersprechen. Also es gibt, egal ob es ein Plot-Twist-Schurke ist oder kein Plot-Twist-Schurke, die kommen in allen ästhetischen Farben und Formen daher.
Aber würdest du nicht schon sagen, also insbesondere natürlich bei Familienfilmen, da ist es sehr deutlich oft, wenn halt wirklich schwarz und weiß sehr, sehr klar voneinander getrennt sind. Aber würdest du nicht schon sagen, dass es bei Schurken, ist eigentlich fast ein Thema für eine andere Folge.
Eben, also allein im Marvel-Universum, also wie viele Menschen jedwedes Genders Loki heiß finden.
Ja, aber ist es bei Loki nicht schon so, dass man da auch so ein bisschen damit spielt, dass er ja Sympathien hat? Ich meine jetzt halt wirklich radikal böse Figuren. Also selbst wenn man irgendwie in Filmen sich das anschaut, wo zum Beispiel die Bösen, hat man ja sehr, sehr viele klischeehafte Filme, wo die Bösen aus Mexiko kommen, alles, was so in Richtung Drogenfilme geht.
Also es gibt natürlich die Abkürzung, hey, der ist hässlich und böse. Aber du hast es gerade ein bisschen so dargestellt, als gäbe es eigentlich nur hübsche Plot-Twist-Schurken und hässliche Volldeppen, die böse sind.
Nee, also so krass meine ich das nicht. Es geht mir eigentlich eher darum, dass man optisch schon in der Regel erkennt, mit einem gewissen Gespür für da, wie Filme funktionieren, dass man in der Regel, es gibt die Schurken, die erkennt man nicht sofort als Schurken und dann ist es ein Plot-Twist-Schurke oder man erkennt sie einfach als Schurke. Das muss nicht direkt ein hässlicher Mensch sein. Okay, ja. Aber ich würde behaupten, man erkennt sie, wenn sie als Schurken eingeführt werden.
Ja, gut, klar. Es gibt die Schurken, die man erkennt und die Schurken, die man nicht erkennt. Wir können das jetzt da stimme ich dir wieder zu, wir können das ja zur Seite schieben, weil das ablenkt von dem Thema jetzt. Wir sind ja auch schon, laufzeitentechnisch weit drin in
das
einer
stimmt, ja.
kurzen Folge. Kürzen wir es ab, weil die Sache ist ja einfach die, hier ist es ja nicht einfach nur, ja okay, das ist ein hässlicher, grober Klotz, also erinnert es an Harvey Weinstein, sondern also die Parallelen sind schon sehr deutlich. Ray Winstone ist ja jetzt, würden jetzt die wenigsten als norm hübschen Modeltypen bezeichnen, aber er kann ja trotzdem auch elegant aussehen. Und man hat ihm hier wirklich diesen sehr unvorteilhaften 3-5-Tage-Bart, der ihm einfach nicht steht. Man hat seine Backen durch das Make-up ein bisschen stärker betont und dadurch hat er diese Harvey Weinstein-Wangen einfach. Also schaut euch mal, jetzt Harvey Weinstein-Bilder ist jetzt natürlich ein bisschen schwer geworden durch den ganzen Prozess gegen ihn. Wenn man bei den einschlägigen Suchportalen Harvey Weinstein-Bilder sucht, sieht man den in den Prozess hinein reingehungerten. Aber wenn ihr nochmal Weinstein-Bilder aus seiner Machtblüte euch anschaut und dann Ray Winstone aus Black Widow daneben steht, da hat er wirklich dieselben Wangen, dieselbe Frisur, dieselbe Haarfarbe, dieselben Bart. Ray Winstone trägt die Art Anzüge, die Harvey Weinstein gerne getragen hat, ab dem Punkt, wo er Mogul war. Und selbst Mimik und Gestik sind ähnlich. Ich meine, das ist jetzt natürlich durch Fotos ein bisschen schwerer rauszufinden, aber wer ja das Indie-Kino der 90er Jahre und der frühen 2000er geliebt hat, wurde zwangsweise mit Harvey Weinstein konfrontiert, weil der halt einfach als Produzent oder Verleiher sehr vieler Indie-Filme oder quasi Indie-Filme zuständig war und dadurch sehr viele Interviews und so gegeben. Und der Winstone kopiert dieses leicht nach vorne lehnte. So nach Motto, ich bin zwar schwer, aber ich rutsche nicht nach hinten mit meinem Gewicht, sondern ich lehne mich dennoch nach vorne, was dann halt in Einschüchterungsmomenten dann sehr gut funktioniert. Wenn ein großer, schwerer Mann sich dann so nach vorne über die Frau lehnt und so kleine Ticks mit den Fingern, hat er sich da abgeguckt. Oder wenn man jetzt sagt, das ist ja alles nur eine Theorie, dann ist es aber, es sind so viele direkte Parallelen, dass es eigentlich schon kein Zufall mehr sein kann. Und es ist da für mich ein direktes Abgeguckt haben. Und auch ein bisschen so der Tonfall, weil ich hatte ja vorhin schon gesagt, so beim ersten Mal gucken, er war ein schlechter russischer Akzent. Aber halt sobald ich dann halt den Weinstein-Floh im Ohr hatte, dann war das so dieses, ja, das ist dieses komische Harvey Weinstein-Kratzen und gleichzeitig ab und zu ein bisschen glucksen und dann noch einen russischen Akzent drauf und dadurch habe ich jetzt ein bisschen mehr Respekt vor Ray Winstons Performance, weil so, ja gut, hier sozusagen Agentenfüller, Russen-Klischee-Gangster plus Harvey Weinstein-Imitation. Das ist schon ein bisschen schwerer zu meistern und daher ist es schon ein bisschen beeindruckender und auch einschüchternder einfach und daher auch, wenn er Black Widow versucht einzuschüchtern, wie er dann so irgendwie um sich schleicht. Aber man kann ja nicht sagen, dass es wie eine Schlange ist, weil das geht von der Statur her einfach nicht. Dieses komische, wie will man das beschreiben, was er da macht? Es ist ja nicht mehr Schleichen, aber irgendwie ist es ja doch Schleichen. Helf mir mal.
Sich von einem Bein auf das andere fallen lassen, so würde ich es beschreiben.
Ja, und dann unangenehm nahe kommen und vor allem, sobald er sich von ihr provoziert fühlt, was dann halt Leute, nachdem die ganze Weinstein-Sache endlich mal dann öffentlich besprochen wurde, wo sich alle einig waren, wenn man Weinstein provoziert hat, dann hat er nicht, war er zwar auch laut, klar, aber es war jetzt dann kein Wutanfall in dem Sinne oder sonst was, sondern es ging dann auf einmal los, dass er damit prahlt, was er alles erreicht hat, wen er alles erreicht hat und dass man daher sich nicht wagen sollte, sich mit ihm anzulegen. Und das macht Dreykov ja auch, wenn er halt Natascha einschüchtert, wie viele Frauen der alle in der Hand hat und dass sie doch da gar keine Chance gegen ihn hat. Es ist genau dieser Duktus, den Weinstein wohl hatte, wenn Leute meinten, seine Fähigkeit in Frage zu stellen.
Das finde ich super interessant, an welche Szene ich auf Anhieb denken musste, als du mir von der Theorie erzählt hast, war die, als der Schurke in Black Widow ihr oder als sich quasi eröffnet, wo die ganzen Frauen, die er unterdrückt, wo die sich auf der Welt alle befinden. Wenn du dich da an diese große Karte erinnerst, wo dann plötzlich überall die Punkte aufgetaucht sind und man plötzlich dieses Ausmaß realisiert. Da wiederum, das finde ich sehr, sehr bezeichnend und sehr gut veranschaulichend, die ganzen Auswirkungen von MeToo. Also, dass man halt sagt, okay, das ist nicht nur dieses eine Konzentrierte, was sich halt Harvey Weinstein da irgendwie um sich herum aufgebaut hat, sondern das hat Auswirkungen nicht nur auf, ja, natürlich erstmal muss man sich ja vor Augen führen, wie viele Filme der einfach gemacht hat und was er dann auch wahrscheinlich mit den Leuten, also was für eine Menge an Frauen und generell Filme machenden Menschen er da einfach durch seine Art und Weise unterdrücken konnte. Und dann geht's ja, wie gesagt, noch darüber hinaus, was MeToo, wie viele Leute auf dem ganzen Erdball, außerhalb von Hollywood natürlich auch, wofür MeToo gesorgt hat. Also das wissen, heute wissen wir das, aber diese Ausmaße sind uns ja erst nach und nach bewusst geworden. Und ich finde, dass die Szene mit den Punkten und wie er halt auch so als übermächtige Person über dieser Karte steht, das unterstreicht für mich nochmal seine Allmacht und er hat ja diese Allmachtsfantasie und Weinstein hatte wahrscheinlich jetzt nicht die Vorstellung, die Weltherrschaft an sich zu reißen, aber zumindest Hollywood und er galt ja so ein bisschen auch als der Herrscher von Hollywood, allein durch seine Kontakte und seine Einflüsse und deshalb finde ich, dass gerade diese Szene im Nachgang sehr viel mehr emotionalen Punch einfach hat.
Ja, und wo du diese visuellen Informationen dann in seinem Büro ansprichst, eine Sache, die dann die Jungs von No Playing in den Raum geworfen haben, war, wenn er dann zeigt in seinem Zimmer, wo er dann Natascha Videos vorführt von den ganzen Videos, die er ja kontrolliert, dass das eben nicht, was ja auch an sich eine technische Möglichkeit wäre im MCU, was da ja innerhalb der Filmweltlogik möglich wäre. Das ist jetzt kein hochqualitatives Bildmaterial, sondern es hat so dieses Griesel, was die von No Plane gesagt haben, es hat genau diesen Griesel, den Vorsprechvideos in den 90er Jahren hatten, als man da so auf Videokassetten in schlechten schlechten Belichtungssituationen die Frauen aufgenommen. Wenn wir dann wieder Frauen und Vorsprechen 90er Jahre Harvey Weinstein, haben wir direkt den nächsten ekelhaften emotionalen Punch. Was ich dann auch erst nachrecherchieren musste, nachdem die halt bei No Plane gesagt haben, hier Leute, wie konnte man das nicht sehen? Das ist doch Harvey Weinstein, ist doch super offensichtlich. Der Einrichtungsstil von Dreykov ist sehr... Ich habe das halt beim Film nur gesehen, so, ja gut, dunkles Holz, hast du halt diese... Ich war da so dieses Klischee-Pornoproduzent in den 70ern, die ja dann, was man ja in manchen Filmen hat, wenn dann so ein Pornoproduzent Mafia-Verbindungen hat und so, das ist so der Einrichtungsstil. Es ist jetzt sehr klischeehaft, aber der Mann ist halt einfach ein wandelndes Klischee. Das ist auch die Ästhetik, die Harvey Weinstein toll fand. So, seine Büros sind halt auch diese dunklen Holzvertäfelungen und diese Ledersessel und sowas alles. Und so ergibt sich dann nach und nach so ein Komplettbild. Das Einzige, was halt die Harvey Weinstein-Parallelen ein bisschen stört, ist, Weinstein trägt keine Brille. Und Winstons Figur hat noch eine relativ prominente Brille. Da weiß ich nicht, hat man da irgendwie ein bisschen sozusagen kalte Füße bekommen und gedacht, ich will die Parallele nicht zu offensichtlich machen? Oder was soll ich mir daraus... Weil das Einzige, was ich... Bob Weinstein, Harvey Weinsteins Bruder, trägt Brille, aber ganz andere Typen von Brillen. Mit weniger starken Gestellen.
Vielleicht brauchte der Schauspieler einfach eine Brille. Ganz banal.
Ja, aber man kann ihm ja dann ein anderes Modell geben.
Das stimmt, ja.
Also es ist durchaus ein Brillenmodell, so die Brillenästhetik, die Ray Winston öfter privat trägt, aber dennoch, man kann ihm ja auch Kontaktlinsen zur Not geben. Oder halt dann einfach eine Bob Weinstein-Brille, damit man dann beide Weinsteins auf einmal abdecken kann.
Ja, da hast du recht. Das werden wir nie erfahren. Genauso wie natürlich die Frage ist, so zum Abschluss, hat sich jemals irgendjemand Offizielles zu der Theorie geäußert?
Ich habe eine Info gefunden um eine Ecke, weil in Now Playing Podcast sagen die auch, Ray Winston hat sich zur Vorbereitung Harvey Weinstein Bildmaterial nochmal angeschaut. Die stellen das so dar, als wäre das Fakt. Die nennen keine Quelle und ich habe mich wund gesucht im Internet. Mhm. Ich habe kein Ray Winston-Interview gefunden, wo er das sagt. Also vielleicht meinten die, es sieht so aus, als hätte sich. Und die haben es einfach unglücklich formuliert. Wenn das also jemand finden sollte, kleiner Aufruf an die Filmgedacht-Community, wenn ihr das Ray Winston-Interview finden solltet, in dem er sagt, ja, ich habe mir Harvey Weinstein zur Vorbereitung angeschaut, bitte gerne uns bei Twitter schicken oder bei Instagram. Aber es gibt wenigstens ein Interview mit Scarlett Johansson, die ja auch Produzentin ist in dem Film, was ja eher ungewöhnlich ist bei Marvel, dass die Hauptdarstellerin oder der Hauptdarsteller auch mal in der Position tätig ist. Und im Vorfeld hat ja Scarlett Johansson auch gesagt, sie wollte sich halt wirklich intensiv als Produzentin einbringen für den kreativen Prozess, weil ihr das wichtig war dann für den Film. Was dann aufgrund dessen, was dann am Ende alles passiert ist, ein bisschen ironisch ist oder tragisch. Ja, tragisch ist zu groß gedacht, aber kummervoll. Jedenfalls, Yahoo hat Scarlett Johansson auf die Harvey Weinstein-Parallelen angesprochen und sie hat halt gesagt, es war ihr sehr wichtig, dass ihr Marvel-Film Me Too thematisiert und dass Weinstein dann natürlich eine der offensichtlichen Parallelen ist, die man nicht außer Acht lassen kann. Sie hat das dann nicht noch näher erläutert. Oh, deswegen haben wir die Ästhetik von Ray Winston so angepackt und sonst was. Aber wenn wir ja wissen, Johansson und Kate Shortland hatten im Kopf Me Too und hatten auch Harvey Weinstein im Kopf. Oder im Sinn, ist ein besseres. So formuliert man das. Vollprofi, der ich mal wieder bin. Im Sinn, die hatten Me Too im Sinn, die hatten Harvey Weinstein im Sinn. Und dann kommt so ein Schurke raus, der so sehr an Weinstein erinnert, man kann das eigentlich schon als bestätigt betrachten, würde ich sagen.
Alles klar. Also halten wir fest, eine offizielle Bestätigung gibt es nicht. Im Vergleich zu anderen Theorien, die wir im Podcast schon besprochen haben, können wir also keine 100-prozentige Antwort auf die Frage, die wir zu Beginn gestellt haben, geben. Aber ich würde mal sagen, 95 Prozent würde ich jetzt sagen. Oder? Welche Zahl würdest du nennen?
Ich habe gerade 80 gesagt.
einigen wir uns auf 90, dann sind wir in der Mitte. Mit 90%iger Wahrscheinlichkeit können wir hier sagen, da fand die Inspiration statt. Und damit sind wir am Ende dieser Folge, würde ich sagen. Es ist mal wieder ein sehr deprimierendes Thema gewesen, über das wir heute sprachen.
Ich brauche nach dem Podcast eine Dusche.
Genau. Wir haben uns jetzt irgendwie erneut über nicht so schöne Begebenheiten in Hollywood unterhalten. Ich erinnere da nur an den Podcast von vor 2 Wochen, wo wir über die Ereignisse am Set von Der Zauberer von Oz gesprochen haben. Falls ihr die Folge noch nicht gehört habt, das war ein kleiner Hinweis. Wenn ihr noch nicht schlechte Laune genug jetzt habt, dann könnt ihr euch da noch mal den Ursprung von Judy Garlands Drogensucht geben in aller Ausführlichkeit. Und ansonsten wollen wir mal schauen, dass wir nächste Woche ein bisschen positiver werden, oder?
Ja, ein bisschen mehr Spaß wäre auch mal wieder schön. Genau. Und dann ist bald Halloween-Monat.
Ja, oh ja.
Bei uns gibt es keinen Oktober, bei uns heißt der Halloween-Monat.
Genau, weil wir so viele schöne Horrorthemen haben, das haben wir gedacht, lagern wir alles in den Oktober aus. Und da freue ich mich schon sehr drauf. Ja. Vielen, vielen Dank, Sydney, an dieser Stelle, dass du wieder hier mit mir zusammen dieses Gespräch geführt hast. Es hat trotz des Themas wieder sehr viel Spaß gemacht. Das Ganze hier wäre nicht möglich ohne die Unterstützung von Fred Carpet, also da an dieser Stelle auch noch ein großer Dank. Ihr erreicht Fred Carpet über sämtliche soziale Netzwerke, Facebook, Twitter, Instagram, jeweils über eben Fred Carpet. Also auch darüber könnt ihr eure Meinungen zu dem Thema heute beziehungsweise generell zum Podcast hinterlassen. Wie gesagt, Teilnahme am Gewinnspiel an dieser Stelle nochmal bitte über die offiziellen Filmgedacht-Kanäle. Und habe ich irgendwas vergessen?
Mir fällt nichts ein.
Gut, dann bleibt uns nur noch zu sagen, habt einen schönen Tag. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder bei einer neuen Ausgabe von Filmgedacht. Macht es gut und tschüss.
Tschüss.
Das war Filmgedacht. Ein Podcast von Fred Carpet. Mit freundlicher Unterstützung der völlig filmfanaten Köpfe von Antje Wessels und Sydney Schering. Filmgedacht kann Film gelauscht werden. Und zwar auf allen gängigen Podcast-Plattformen.